Wiederkunft des Herrn befasst, und zwar so, wie sie Paulus im 1. Thessalonicher fortlaufend anwendet auf den Glauben und auf den Wandel der Gemeinde, der einzelnen Geschwister. Und das ist die Absicht, die Gott hat damit, dass er uns diese Wahrheit enthüllt hat, dass diese Wahrheit unser Leben, unseren Wandel regiert, ihm Richtung gibt, dass wir unser Leben auf dieses Ziel ausrichten, unseren ganzen Wandel im Licht dieser großen Wahrheit sehen. Einmal werden wir vor dem Herrn erscheinen, bei ihm sein. Für immer bei ihm sein. Wir hatten gesehen, wie im Kapitel 1 uns deutlich wird, die glückselige Hoffnung, die Erwartung des Kommens des Herrn ist uns Ansporn zum fleißigen Arbeiten. Wir hatten dort auch gesehen im Kapitel 1, wir kehren uns ab von den Götzen, wenn uns bewusst ist, der Herr kommt wieder. Wir hatten in Kapitel 2 gesehen, wie die Wahrheit von der Wiederkunft des Herrn uns Kraft gibt, unser Mund dort bei Widerstand. In Kapitel 3 hatten wir gesehen, diese Wahrheit dient der Befestigung. Gestern hatten wir am Abend gesehen, dass die Wiederkunft des Herrn, dieses Wissen, ist uns ein Ansporn zur Heiligkeit und Trost bei Traurigkeit. Beides in Kapitel 4. Dann in Kapitel 5, in der ersten Hälfte des Kapitels, hatten wir gesehen, das Wissen, dass der Herr kommt und dann erscheinen wird und diese Welt richten wird, das will uns das rechte Verhältnis, die rechte Beziehung zur Welt lehren, dass wir uns von den Wegen, Werken, Zielen der Welt absondern. Einer Welt, die in Gottes Augen so böse, so verwerflich ist, dass er sie richten muss. Und jetzt käme in Kapitel 5 ein neuntes, was Paulus uns zeigen will, nämlich, dass die Erwartung der Wiederkunft des Herrn, sie befähigt uns zur rechten Gemeinschaft, die Wiederkunft des Herrn und die Gemeinschaft der Heiligen. Aber ich gehe jetzt nicht darauf ein. Das lasse ich jetzt und ich will stattdessen zuerst von der Hauptsache reden. Was ist denn die Hauptsache bei all unserem Nachdenken über die Wiederkunft des Herrn? Nun, ich habe das auf verschiedene Weise schon gesagt, aber ich will es jetzt so ausdrücken. Die Hauptsache ist nicht die, dass wir wissen, wann der Herr kommt. Ich meine jetzt nicht ein Datum, aber wann, dass er kommt in der Abfolge der heilsgeschichtlichen Ereignisse. Nicht das ist das Wichtigste, dass wir das wissen. Das Wichtigste ist auch nicht, dass wir wissen, wie er kommt, sondern das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass er kommt. Er kommt. Er ist die Hauptsache. Der Herr selbst ist die Hauptsache. Wir gehen ihm entgegen. Um ihn geht es uns. Wir werden ihn sehen, endlich bei ihm sein. Ja, das ist wirklich Grund, den Herrn zu rühmen. Wir werden bei ihm sein. Und so will ich zwei Stellen lesen, die uns das bewusst machen können. Matthäus Kapitel 9, der Vers 15. Matthäus Kapitel 9, der Vers 15. Ja, wir lesen die Verse 14 und 15. Matthäus 9, die Verse 14 und 15. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen: Warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Gefährten des Bräutigams, Damit meint er die Jünger, trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Damit meint er sich selbst. Sie haben ja jetzt mich und meine Gegenwart. Da ist kein Grund zum Fasten. Da ist kein Grund zu Entsagungen wegen unerfüllter Sehnsucht. Ich bin ja jetzt da bei ihnen. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Dann werden sie fasten. Das heißt, wenn der Bräutigam sie verlassen hat, dann wird eine beständige Sehnsucht nach dem Bräutigam bei ihnen da sein. Sie werden beständig von diesem Verlangen gezogen werden und beständig dieses Empfinden haben, er fehlt uns. Und dann werden sie fasten. Er fehlt uns. Dann eine Stelle aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, der Vers 8. 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, der Vers 8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Weil wir ihn lieben, können wir auch sagen, wir lieben sein Erscheinen. Nicht der großen Ereignisse wegen, die dann eintreten, sondern er kommt. Wir lieben sein Erscheinen. Wir warten auf ihn. Das ist die Hauptsache von allem. Wenn wir den Herrn lieben, sehnen wir uns nach ihm. Wir haben gestern Abend etwas davon gesehen, wie der Mensch durch seine Zuneigungen definiert wird. Das macht den Unterschied aus zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Ihre Zuneigungen sind genau entgegengesetzt. Die Gläubigen lieben das, was Gott liebt, die Ungläubigen verabscheuen das, was Gott liebt. Die Gläubigen hassen das, was Gott hasst. Die Gottlosen, sie lieben und begehren das, was Gott hasst. Sie hassen den Sohn Gottes und sie lieben die Sünde. Sie lieben die Finsternis. Wenn nun die Liebe in den Gläubigen erkaltet, dann werden sie den Ungläubigen immer ähnlicher und dann bedeutet für sie die Wiederkunft des Herrn, also auch für die Gläubigen, bald nicht viel mehr als für die Ungläubigen. Es hat kein Gewicht mehr für sie. Sie mögen es mit den Lippen noch bekennen, der Herr kommt, aber die Wahrheit hat kein Gewicht mehr. Es regiert ihr Herz nicht mehr, lenkt ihren Schritt nicht mehr. Darum ist es so wichtig, dass die Liebe zum Herrn nicht erkaltet. Die Liebe zu ihm und damit auch die Sehnsucht nach seinem Kommen. Aber wie kommt die Liebe zum Herrn in unser Herz? Wir lieben, weil er uns so jetzt geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe wird dadurch geweckt. Er hat uns zuerst geliebt und damit auch nicht nur seine Liebe an uns bewiesen, damit wir ihn wieder lieben, sondern er hat uns geliebt und auch etwas an uns gewirkt und getan. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und sein Geist, der Geist Gottes, der in uns wohnt, reagiert auf diese Liebe. Aber wie wächst nun diese Liebe, die in uns ist? Johannes sagt nicht, wir sollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sondern es ist eine Aussage im Indikativ. Wir lieben tatsächlich. Woher kommt das denn? Er hat uns zuerst geliebt. Aber wie wächst diese Liebe, die in uns ist? Unsere Liebe zu ihm wächst, indem wir uns über seine Liebe zu uns Gedanken machen, darüber nachdenken, indem wir sein Wort, das uns von seiner Liebe zeugt, auf uns wirken lassen. Das ist so ähnlich wie Menschen, sie können nur zum Glauben kommen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist so. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes wird kein Mensch sich bekehren. Aber wir müssen fragen, wo wirkt denn der Heilige Geist? Man muss sich seinem Wirken aussetzen. Und wie tut man das? Durch das Wort Gottes. Durch das Lesen des Wortes Gottes. Und weil wir das wissen, darum versuchen wir ja, Menschen dafür zu gewinnen, dass sie kommen und mit uns anfangen, die Bibel zu lesen. Denn durch dieses Wort wirkt der Geist Gottes. Und so setzt man sich seinem Wirken aus und dann kommt es zu Bekehrungen. Die wirkt dann Gottes Geist, nicht wir wirken sie. Aber man muss dort sein, wo Gottes Geist wirkt. Und auch wenn Gläubige mehr erfüllt sein wollen vom Heiligen Geist, dann müssen sie da sein, sich dorthin begeben, wo Gottes Geist wirkt. Und Gottes Geist wirkt im Zusammenhang mit seinem Wort. Und genau das Gleiche gilt für die Liebe. Wenn wir wollen, dass die Liebe Gottes, die er ausgegossen hat in unsere Herzen, dass sie wächst, und immer wirksamer wird, müssen wir uns dahin begeben, wo diese Wirkung geschieht. Und das ist eben im Wort Gottes. Viel nachdenken über Gottes Liebe zu uns. Und das wird die Liebe in uns mehren, stärken. Und dann wird unsere Liebe zum Herrn und die Sehnsucht nach ihm immer größer werden. Bedenken wir, er hat uns mit ewiger Liebe geliebt. Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und darüber kann man nachdenken, lange nachdenken, viel nachdenken. Man kommt nie auf den Grund dieser großartigen Wahrheit. Man hat die Tiefe dieser Wahrheit nie ausgelotet. Von Ewigkeit her, bevor die Schöpfung war, bevor wir erschaffen waren, war bereits Gottes Liebe da für dich und für mich. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Er hat uns geliebt, auch nachdem wir als Menschen zu Sündern geworden waren, ehe wir ihn liebten. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen, dass er für uns starb, als wir noch Sünder und Feinde waren. Römer 5, Verse 8 und 10. Er hat, Johannes 3, Vers 16, die Welt geliebt. Das sagt einmal etwas aus über den Umfang seiner Liebe, aber wir müssen auch bedenken, die Welt, was ist das? Eine Welt von Sündern. Eine Welt der Gottlosen hat er geliebt. Und wie groß muss diese Liebe sein, die eine ganze Welt von Gottlosen liebt und für eine solche Welt seinen Sohn dahin gibt. Dann noch weitergehende Liebe. Christus hat die Gemeinde geliebt. Epheser 5, Vers 25. Christus hat die Gemeinde geliebt, dich und mich geliebt. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Erlösten und sich für sie dahingegeben. Weitergehende Liebe als die allgemeine Menschenliebe Gottes. Das ist suchende Liebe, das ist aussondernde Liebe. Er liebt die Gemeinde mehr als alles andere in der Welt. Wie in diesem Gleichnis vom Schatz im Acker. Der diesen Schatz fand, hat für den ganzen Acker bezahlt, aber um diesen Schatz zu bekommen. Und so hat Christus hat für alle Menschen gelitten, um die Gemeinde für sich zu erwerben. Aussondernde Liebe. Und dann können wir schließlich sagen, Galater 2, Vers 20, Christus, der mich geliebt hat. Das ist suchende Liebe. Mich geliebt. Das ist die Liebe, die dich gesucht hat und die nicht rastete, ehe sie dich gefunden und zu sich gezogen hatte. Und immer wieder darüber nachdenken, über das, was die Bibel hier sagt, nachdenken und dieses Wort, diese Wahrheit auf uns wirken lassen und unsere Liebe zum Herrn wächst. Und so wächst auch die Sehnsucht nach seinem Kommen, so dass kein Tag vergeht, an dem wir nicht beten, Herr Jesus, komm. Wann kommst du? Wir sehnen uns nach dir. Und dann wird die Liebe nicht erkalten, auch wenn sein Kommen verzieht. Dann wird die Liebe nicht erkalten, auch wenn die Gottlosigkeit in der Welt überhand nimmt. Dann wird die Liebe nicht erkalten, wenn auch die Gesetzlosigkeit im Volk Gottes überhand nimmt. Dann wird die Liebe nicht erkalten, auch wenn Undankbarkeit da ist, wenn Geschwister Probleme machen in der Gemeinde. Die Liebe wird nicht erkalten. Die Liebe zum Herrn nicht und die Liebe zu den Seinen nicht. Und wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir nicht nur auf sein Kommen warten, dann werden wir, wie wir gesehen haben in 1. Thessalonicher 1, beweisen, dass wir warten, indem wir was tun? Arbeiten. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Warten wir wirklich auf den Herrn, arbeiten wir? Oder wir können auch sagen, wenn wir auf das Kommen des Herrn warten, dann eilen wir ihm entgegen. So drückt sich Petrus aus. Wir wollen jetzt 2. Petrus 3 aufschlagen und hier einen Abschnitt lesen. 2. Petrus Kapitel 3, vom Vers 10 an. Nein, wir lesen vom Vers 9 an. Dieses ganze Kapitel 3, 2. Petrus 3, hat die Wiederkunft zum Herrn als Thema. Wir lesen von Vers 9 an bis zum Vers 13. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten werden, aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und hier im Vers 12, Elberfelder übersetzt, dass wir erwarten und beschleunigen die Ankunft des Tages Gottes. Luther übersetzt an dieser Stelle treffender, indem er erwartet und zueilt dem Tag Gottes. Wir eilen auf den Tag zu. Und das ist der Ausdruck der inneren Haltung. Wir sehnen uns danach, dass der Herr kommt und zu sich ruft. Und wir warten auf den Tag, wo er in dieser Welt erscheint, offenbar wird, wo alle ihm Ehre geben müssen, wo seine ganze Herrlichkeit aufstrahlt. Diesem Tag eilen wir entgegen. Ja, es wird alles, dieses alles, wie der Vers 11 sagt, aufgelöst werden. Und hier nochmals eine Erinnerung daran, dieses Wissen, das erzieht uns zur Heiligkeit. Da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel? Das erzieht uns zur Heiligkeit. Das alles wird aufgelöst werden. Gott wird alles im Feuer verbrennen, was Menschen getan haben. All ihre Werke sind ihm Unrat, anstößig. Er schafft sie vor seinem Angesicht weg. Welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel, da nun dies alles aufgelöst werden wird? Himmel und Erde werden vergehen. Die Gestalt dieser Welt vergeht. 1. Korinther 7, Vers 31. Die Welt vergeht und ihre Lust. 1. Johannes 2, Vers 17. Der Rost wird alles Gold der Welt fressen. Und die Chemiker mögen sagen, Gold kann nicht rosten. Sie sollen es ruhig sagen. Wir wissen schon, wie das gemeint ist. Das Gold wird allen Wert verlieren, wird wertlos sein. Bereitet das uns ein geheimes Seufzen? Dass alles verrosten, alles vergehen, alles weggetan werden wird? Vielleicht hast du eine Kunstsammlung zu Hause. Oh. Erst gerade ein Auto gekauft. Ein deutscher Dichter des Barock stellt einmal die Frage, weißt du, was in dieser Welt mir am meisten wohlgefällt? Weißt du, was in dieser Welt mir am meisten wohlgefällt? Dass die Zeit sich selbst verzehret und die Welt nicht ewig währet. Der hat im Licht der Wahrheit gelebt, dass alles vergeht und das war ihm nicht Kummer, sondern Freude. Diese Welt vergeht, um durch eine neue Welt, neuen Himmel, neue Erde ersetzt zu werden, die weit besser ist. Er lebte offensichtlich verankert in der ewigen Heimat. Das war Friedrich von Logau. Er lebte von 1604 bis 1655. Nun, wenn es so ist, dass alles vergeht, wenn wir das wirklich glauben, dann wird das einerseits unser Verhältnis zur Welt regeln und andererseits wird das unsere Sehnsucht nach dem neuen Himmel und nach der neuen Erde mehren. Diese Welt, sie ist längst verurteilt, steht ja geschrieben. Der Schöpfer und Richter hat das Urteil gesprochen, die Welt vergeht und ihre Lust. Der Sünde wegen muss Gott diese ganze Welt hinwegtun. Glauben wir das? Wir wohnen am Bodensee. Am schönen Bodensee im Städtchen Arbon und da, wo wir wohnen, man sieht so durch die Bäume das Wasser schimmern, da 300 Meter weg der See und meine Frau und ich gehen natürlich sehr häufig am See spazieren. Und gerade da, wo wir gerade hinuntergehen zum See, ist ein kleineres Naturschutzgebiet, da kann man wunderbar am See entlang spazieren. Und von Zeit zu Zeit, obwohl es ein Naturschutzgebiet ist, muss man doch Bäume, die so alt sind, dass sie anfangen, dass man nicht weiß, wann sie kippen, stürzen und in der Nähe ist eine Bahnlinie, könnte dann dort über die Stromleitungen fallen. Und so werden von Zeit zu Zeit Bäume gefällt. Die werden aber vorher markiert, so mit einem Spray, irgendwie so leuchtend grün oder wie. Dann weiß man, die sind markiert, sie werden gefällt. Irgendwann mal, nächsten Monaten. Die Vögel, die bauen trotzdem Nester in diesen Bäumen. Warum? Ja, die wissen nicht, dass die Bäume bald gefällt werden. Wir aber wissen, dass diese Welt, dass sie hinweggetan wird. Der Baum ist markiert, er soll gefällt werden. Die Axt liegt schon dort bei der Wurzel. Nun, wenn wir in die entgegengesetzte Richtung spazieren gehen, dann kommen wir gleich auf Felder und da, wo wir wohnen, im schönen Thurgau, Obstanlagen, hohe, schöne Birnbäume, Apfelbäume. Und dann sieht man dort manchmal, eine Motorsäge liegt dort neben einem Birnbaum. Dann weiß man, aha, der Bauer wird den Baum nächstens fällen. Wir wissen es. Ein Tor, wer trotzdem seine Nester in dieser Welt baut, als ob sie immer bliebe. Wenn wir wirklich glauben, dass der Herr kommt und Himmel und Erde vergehen, dann wird alles, was wir tun an Geschäften, die natürlich dazugehören, unsere täglichen Geschäfte, Arbeit und Ausbildung und Kleidung und all diese Dinge, natürlich gehört das dazu, aber dann steht alles immer unter diesem, in diesem Licht der Vorläufigkeit. Es ist nur vorläufig, nichts Bleibendes. Und dann haben wir einen ganz lockeren Griff über die Dinge. Und das zeigt sich spätestens, wenn mit einem dieser Dinge dir etwas zustößt. Ein Kratz im Auto, ja, geht dir dann auch so ein Kratz durchs Herz, wenn es ein Kratzer am Auto ist. Ja, das merkst du dann, wo dein Herz ist. Ja, dann ist unser Griff ganz locker. Unser Besitz. Und wenn er uns genommen wird, ist er uns halt genommen. Aber es ist uns ja nichts Wirkliches genommen. Der Herr und sein Heil und unsere Hoffnung und unser himmlisches Erbe, das kann uns ja niemand nehmen. Und so eilen wir diesem Tag entgegen, weil wir dem Herrn entgegen eilen. Ein gewisser D.G. Barnhaus hat nochmal folgende Geschichte erzählt, die habe ich mir abgeschrieben. Da waren Männer eines Fischerstädtchens nahe Edinburgh, also in Schottland. Und die fahren jedes Jahr einmal hinüber nach Neufundland, also über den großen Teich, also bis an die nordamerikanische Küste, und bleiben längere Zeit weg. Vor ihrer Rückkehr in den heimatlichen Hafen wird jedes Mal das Städtchen benachrichtigt, und während die Boote der Fischerflotte am Horizont auftauchen, ist alles auf den Beinen, um die geliebten Gatten und Väter, Brüder und Söhne nach 2- oder 3-monatiger Abwesenheit zu empfangen. Nun, offensichtlich wird hier eine Zeit beschrieben, in der man nicht frei jederzeit und von überall miteinander kommunizieren konnte über Telefon. Der Kapitän steht an Bord seines Schiffes und guckt durchs Fernglas. Er meldet den Männern, wen er alles an der Hafenmauer erkennen kann. Jack, dort sehe ich dein Muttchen mit deinen kleinen Brüdern stehen. Bill, dort steht deine Freda. Und John, ich sehe dort, jeder ist erleichtert, den Namen eines geliebten Angehörigen zu hören. Angus wird unruhig und fragt, ob der Kapitän seine Frau nicht ausmachen könne. Tut mir leid, Angus, ich kann deine Frau nicht sehen. Endlich legt das Schiff an. Die Männer werden von ihren Lieben empfangen. Nur Angus geht unruhig durch die Menge und sucht vergeblich seine Frau. Schließlich geht er mit raschen Schritten durch die Gassen des Städtchens und den Abhang hinauf, wo sein Häuschen steht. Er macht die Tür auf, tritt ein, und da ist seine Frau. Angus, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Gewartet? Fragt dieser. Alle Frauen der anderen Männer standen am Hafen und hielten Ausschau nach ihnen. Die gingen den Männern entgegen, ihm entgegen eilen. Der Herr sieht das. Wir erwarten, Vers 13, und damit komme ich zum abschließenden Gedanken, der uns dann ins letzte Buch der Bibel führt. 2. Petrus 3,13. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und dazu schlagen wir Offenbarung 21 auf. Und lesen die Verse 1 bis 4. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel, herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz, wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Neuer Himmel, neue Erde. Was für den einzelnen Menschen gilt, für unseren Leib und die Auferstehung gilt, gilt dann für die ganze Schöpfung. Der nackte Same, klein und unscheinbar, wird aufgehen und ein herrliches Gewächs sprost ans Licht. Oder die ganz unansehnliche Raupe streift die Puppe ab und ein Schmetterling entfaltet seine Flügel mit all seinen schillernden Farben. Und so wird auch diese Erde ist der Sünde wegen, verunstaltet und der Folgen der Sünde wegen, verunstaltet, dem Tod unterworfen, der Vergänglichkeit unterworfen, wie Römer 8 sagt. Und durch die Sünde und Bosheit des Menschen auch verunstaltet, besudelt, beschmutzt. Diese Schöpfung wird hinweggetan werden und dann wird eine neue Schöpfung werden, die ganz anders ist. Die so anders ist, wie eben der Schmetterling verschieden ist von der Raupe. Wenn man nur die Raupe kennt, kann man sich ja gar nicht ausmalen, was aus der Raupe dann werden könnte. Und so anders wird diese neue Schöpfung sein. Also nicht nur neu in dem Sinn, wenn Kinder einen Fußball gehabt haben und 2 oder 3 Sommer lang gespielt haben, dann ist der Fußball dermaßen abgenützt. Da muss man einen neuen Fußball kaufen, der ist dann ganz blank und wunderschön. Aber der wird ja da auch wieder alt. Nicht so, sondern ganz neu der Art nach, dass das noch nie da gewesen ist. Petrus hebt dieses Besondere hervor, das ganz Neue der neuen Schöpfung hervor, indem er sagt, neuer Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit wohnt. Und hier muss man Wohnen prägnant verstehen. Das heißt, Wohnen im Gegensatz zu vorübergehend sich aufhalten. In der ersten Schöpfung war vorübergehend Gerechtigkeit. Da wohnte Gerechtigkeit nur vorübergehend. Aber die Sünde kam durch den Menschen Adam in die Welt. Und mit der Sünde wurde die ganze Welt, also nicht nur die Nachkommen Adams, sondern die ganze Schöpfung verdorben, der Nichtigkeit unterworfen. Also nur vorübergehend. In der neuen Schöpfung wird Gerechtigkeit wohnen. Das heißt, sie wird diese Schöpfung nie verlassen. Bleibend. Bleibend in der Schöpfung sein. Wir wissen nicht, warum Gott die erste Schöpfung so schuf und warum Gott den Menschen Adam so schuf, dass er wandelbar war. Der Mensch war gut, sehr gut. Die ganze Schöpfung war gut, sehr gut. Steht in 1. Mose 1. Aber wandelbar gut. Das heißt, sie konnte sich wandeln vom Guten zum Schlechten. Warum Gott das so macht, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Man kann anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, muss aber dann immer aufpassen, dass man nicht anfängt zu denken und nachher Gott Ungereimtes zuschreibt, also besser aufhören. Aber die neue Schöpfung, die wird Gott nicht wandelbar gut machen, sondern unwandelbar gut. Das heißt, es wird nie mehr einen Sündenfall geben. Nie mehr Sünde und die Folgen der Sünde, Leid, Schmerz, Kummer, Feindschaft, Tod. Nie mehr. Nie mehr Entfremdung von Gott, nie mehr Dunkel, Finsternis, nie mehr. Und das wird dadurch angedeutet, dieser Unterschied. Und das ist es, was Johannes hervorhebt an der neuen Schöpfung, Offenbarung 21, kein Meer und dann auch nicht mehr Wechsel von Tag und Nacht. In Offenbarung 21, 1 steht kein Meer, Und in Offenbarung 21 am Schluss, Vers 25, denn Nacht wird dort nicht sein. Und diese beiden Dinge in der ersten Schöpfung, auch als sie noch gut war, die deuteten schon an, diese Schöpfung war wandelbar. Es gab die feste Landmasse, fest, unwandelbar, und dann gab es das bewegte Meer. Und dann auch dieser Wechsel, Tag, Nacht, etwas, das wandelte. Und so war die ganze Schöpfung, wandelbar. Aber in der neuen Schöpfung ist alles bleibend. Gerecht, rein, heilig, gut. Der neue Himmel und die neue Erde, die werden so wunderbar sein, dass man der früheren Schöpfung nicht mehr gedenken wird. Jesaja 65, Vers 17. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern, und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen, sondern freut euch und frohlockt auf ewig über das, was ich schaffe. Ewige Freude, Freude, die nie entweichen wird. Adam freute sich auch. Er freute sich an der Schöpfung, er freute sich an seinem Gott und er freute sich an dem Tag, dass eine Frau erschaffen, aus ihm erschaffen und zu ihm gebracht wurde. Das war wie ein Jubelruf. Endlich jemand ist wie ich. Freude, aber das war keine bleibende Freude. Er wählte die Sünde und alle Freude entschwand. Es kamen Schmerzen, Dornen, Disteln, Schweiß und Konfrontation der Geschlechter. Steht alles in 1. Mose 3. Der neuen Schöpfung ewige Freude. Und dann wird diese Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat durch den Heiligen Geist, dann wird diese Liebe nie mehr, so wie es jetzt der Fall ist, schwankend sein. Unsere Liebe, sie wächst zu Zeiten und dann sind Zeiten, wo die Liebe abkühlt und dann sind Zeiten, wo sie wieder wächst, schwankend. Aber das wird in der neuen Schöpfung anders sein. Wir haben hier gesehen, zur neuen Schöpfung gehört, Offenbarung 21, 2, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Wer oder was ist das? Die heilige Stadt, das neue Jerusalem? Das ist die vollendete, verherrlichte Gemeinde. Und zwar sehen wir das in Vers 9 und 10 von Offenbarung 21. Da wird das erklärt. Offenbarung 21, Verse 9 und 10. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Die Frau, die Braut des Lammes will ich dir zeigen. Wer ist das? Das ist die Gemeinde. Und nachher Vers 10, was zeigt der Engel dem Johannes? Er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Also ist das himmlische Jerusalem, das herabkommt, von dem wir in Vers 2 lesen, die Gemeinde. Und die Gemeinde heißt Braut und Ehefrau des Lammes. Und damit wird genau das ausgesagt. Die Liebe der Gläubigen, der Erlösten zum Herrn wird nie mehr erkalten, nie mehr abnehmen. Die Gemeinde wird dem Herrn nie mehr untreu werden. Und darum hat sie diese doppelte Bezeichnung Braut und Ehefrau, was ja auch im normalen Sprachgebrauch und in unserer menschlichen Erfahrung gar nicht möglich ist, also wo Eheordnungen noch gelten. Eine Braut ist noch nicht Ehefrau und die Ehefrau ist nicht mehr Braut. Man kann nicht beides gleichzeitig sein, entweder oder. Aber die Gemeinde heißt beides. Sie ist Braut und Ehefrau. Und damit soll gesagt werden, dass die Gemeinde die Liebe, die eine Braut für ihren Bräutigam hat, diese Art Liebe nie verlassen wird. Wie nennt das Buch der Offenbarung diese Art Liebe? Die erste Liebe. Das ist diese Liebe der absoluten, totalen Ausschließlichkeit. Und so ist es bei Brautleuten, sonst sie gescheiter nicht heiraten. Also bei Brautleuten ist es so, die haben Augen für nichts und niemand, alles für den Geliebten oder die Geliebte. Baldige Ehepartnerin, Ehepartner. Alle anderen interessieren sie nicht. Das ist die erste Liebe. Und so, die erste Liebe, das ist die Liebe zum Herrn, die den Herrn will und neben ihm keinen Rivalen hat. Keinen. Nichts. Nichts macht diese Liebe streitig. Ein ganz ungeteiltes Herz, das nur den Herrn liebt. Das ist die Liebe der Braut, das ist die erste Liebe. Die Liebe der Ehefrau, das ist die beharrliche Liebe. Wie bei Eheleuten, die Liebe der Eheleute, die zeigt sich darin, dass sie über die Jahre nicht nur hält, sondern immer tiefer wird, wenn es gut steht um die Eheleute. Und das wäre ein Kapitel für sich, wie diese Liebe wächst. Sie wächst auch schwankend und sie wächst durch Anfechtungen und durch Schwierigkeiten und indem man sich ärgert aneinander. Und da wächst die Liebe, indem man lernt, das zu überwinden. Und so steht die Liebe der Ehefrau steht für die beharrliche Liebe. Und das heißt, die Gemeinde wird dem Herrn nie mehr untreu werden. Nie mehr. Das, was im Lauf der Kirchengeschichte ja fast der Normalfall gewesen ist. Dass die Gemeinde anderes und andere mehr liebten als den Herrn und ehebrüchig wurde. Ihr Ehebrecherinnen, Jakobus 4, wisst ihr nicht, dass die Liebe zur Welt Feindschaft gegen Gott ist? Schon zur Zeit der Apostel gab es Gemeinden, von denen die Apostel sagen, mussten ihr lebt im Ehebruch. Gott gegenüber. Aber diese Liebe wird dann nie mehr abnehmen. Wir werden dem Herrn nie untreu werden. Wir leiden doch hoffentlich darunter. Wir leiden darunter, wir seufzen manchmal, Herr, dass ich dir gegenüber so kalt bin. Warum bin ich so kalt dir gegenüber? Ich will dich lieben, Herr. Wann will ich es lernen? Und dann wird unsere Liebe zu ihm vollkommen sein. Vollkommen. Sie wird ihre Erfüllung finden. Man kann nicht einmal sagen Höhepunkt. Obwohl es so etwas wie ein Höhepunkt ist in der Hochzeit des Lammes. Den Höhepunkt, das ist ja in jeder Geschichte und das ist auch in jedem Leben so ein Höhepunkt. Und Höhepunkt ist das Oberste und nachher geht es irgendwie abwärts, nicht mehr so hoch. Aber das wird Erfüllung sein und von da an geht es fortwährend noch höher, noch tiefer in der Liebe. Ja, das ist eben in der neuen Schöpfung. Dort wird das so sein. Die Hochzeit des Lammes. Der Himmel ist ein Ort vollkommener Liebe. Ein Ort nie endender Liebe. Es gibt ein Buch, ich habe es nicht ganz gelesen, in Auszügen gelesen von Jonathan Edwards. Und das Buch heißt Die Früchte der Liebe. Und dort schreibt er ein ganzes Kapitel, schreibt er davon, Heaven is a place of charity. Also Charity ist das Wort für Liebe, das die alte englische Übersetzung verwendet. Der Himmel ist ein Ort der Liebe. Nie endender Liebe, immer wachsender Liebe. Das, was bei den Thessalonichern auf der Erde schon angefangen hatte, was bei uns angefangen hat, das wird nie zum Stillstand kommen. Nie. Römer 5,5, Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Dann 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch mache der Herr völlig und überströmen in der Liebe und dann auch die Liebe zueinander. Und beide wachsen gleichzeitig miteinander. Unsere Liebe zum Herrn und die Liebe zueinander. Die Liebe zu den Geschwistern. Das wird geschehen, wenn alle Gläubigen endlich vollkommen vereint sind. Der Epheserbrief deutet es schon an und sagt, erst in der Gemeinschaft mit allen Heiligen können wir die ganze Höhe, Tiefe, Breite und Länge erfassen, der Wunder der Erlösung und der alles übersteigenden Liebe Christi. Allein können wir das nicht erfassen, einer allein. Es braucht die Gemeinschaft aller Heiligen dazu. Und die sind ja nie da, auch sogar in einer örtlichen Gemeinde. Und auch da sind wir nie so weit eins, dass wir alle gemeinsam das gleiche Denken, die gleiche Gesinnung, die gleiche Ausrichtung. Und darum ist das alles sehr schwach bei uns. Aber dann wird die ganze Gemeinde da sein und in der Gemeinschaft mit allen Gläubigen werden wir in der Liebe zu Gott und zueinander vollendet sein und bis ins Unendliche wachsen. Bis ins Unendliche. Am Ende wird unsere Liebe gleich stark sein, wie die Liebe, mit der Gott uns von Ewigkeit her geliebt hat. Im Unendlichen. Dann wird keiner fehlen. Keiner. Können wir uns das denken? Uns tut es im Herzen jedes Mal weh, wenn Geschwister fehlen. Nicht, dass wir ihnen Vorwürfe machen. Manchmal ist einer krank und er fehlt. Man empfindet es einfach. Manchmal fehlen Leute, weil ihnen anderes wichtiger ist. Es tut jedes Mal weh. Dann wird keiner fehlen. Es wird auch keiner schwach sein. Und wir sündigen ja oft auch gegeneinander aus Schwachheit. Nicht, weil wir es böse meinen, aber aus Schwachheit. Aber auch das macht das Zusammenleben manchmal etwas schwierig. Dann wird keiner schwach sein. Keiner wird irgendetwas Eigenes suchen. Niemand. Keiner wird irgendetwas anderes wollen. Alle werden Christus, ihren Herrn, lieben. Alle werden einander lieben. Jeder wird jeden lieben. Jetzt lieben wir ja auch selektiv. Wir wollen es zwar nicht, aber mit einigen sind wir lieber zusammen als mit anderen. Tja. Dann wird jeder jeden lieben. Alle gleich stark. Und nichts wird hindern, keine Scheu, kein Unverstand, auch kein mangelnder Takt. Niemand wird irgendetwas vor den anderen verbergen wollen. Es gibt ja dann auch nichts zu verbergen. Es wird eine vollkommene Gemeinschaft sein. Göttlich wie reines Gold, klar wie Glas. Offenbarung 21, 21. Da wird von Jerusalem gesagt, ganz aus Gold, eben göttlich, vollkommen und rein wie Glas, durchsichtig wie Glas. Die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes einzelne Tor war aus einer Perle, die Straße der Stadt war reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Auch das können wir uns gar nicht denken. Nun, jetzt ist es ja auch so, in dieser Welt der Sünde kann man nicht alles einfach offen allen ausbreiten. Das wäre für alle unerträglich. Das ist natürlich nicht gemeint, dass wir das jetzt tun sollten. Aber es gibt auch Dinge, die wir voreinander verbergen, weil wir gewisse Interessen haben. Die wir gewissen Leuten sagen, aber dem würden wir es nie sagen. Also Dinge, die wir einfach so im Halbdunkeln oder ganz im Dunkeln reden und tun, das wird es dann nicht geben. Eine reine Gemeinschaft, göttlich wie reines Gold, klar wie Glas, hell wie ein nie endender Morgen. Und die Lampe, die uns das Licht gibt, ist das Lamm. Offenbarung 21, 23. Die Lampe ist das Lamm. Und dass er dort ist, unser Herr dort ist, das macht er den Himmel wirklich zum Himmel. Wäre er nicht dort, ich glaube, keiner von uns wollte dorthin. Wir wollen dort sein, wo unser Herr ist. Und weil er dort ist, ist der Himmel wirklich der Himmel. Wir werden den Herrn dann voll erkennen, volle Gemeinschaft, voller Genuss des Herrn selbst. Ohne Schatten, ohne Mangel, ohne Hindernis, ohne Grenze, ohne Ende. Zusammen mit allen Gläubigen werden wir den Herrn immer vollständiger erkennen. Seine Breite, Länge, Höhe, Tiefe, die Tiefe, Höhe, Länge, Breite seiner Liebe. Und diese Erkenntnis der Liebe des Herrn und die Freude, die Wonne an dieser Liebe des Herrn ist wie ein Strom, wird wie ein Strom sein, der immer tiefer wird und der immer höher hinaufträgt. Uns immer näher im Schoß des Vaters, immer tiefer hinein in das Herz des Vaters, nämlich dorthin, wo der Sohn Gottes von Ewigkeit her ist. Der Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Und nach ihm sehnen wir uns. Darum lieben wir sein Kommen, weil wir bei ihm sein wollen. Und darum rufen wir mit der Braut und mit dem Geist, komm. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist, der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, ruft in uns und wir rufen, komm. Vers 21, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus.